Immer wenn ich ein Seelsorgsgespräch habe, ein Pastoralgespräch mit Männern und Frauen in meinem Alter oder etwas jünger, die schon Kinder haben, steht im Mittelpunkt, dass die Kinder und die Enkel glaubenslos oder gottlos sind. Der Sohn ist aus der Kirche ausgetreten, die Tochter nicht kirchlich verheiratet, obwohl gar kein Hindernis im Weg wäre, das zu tun, die Kinder dann oft nicht getauft, Sonntag ist Ausschlaftag und wenn dann die Enkelkinder bei Oma und Opa sind, stellt man fest, dass überhaupt nichts an Glaubenssubstanz weitergegeben worden ist. Kein Tischgebet kennen sie, Morgen- und Abendgebet auch kaum. Und das macht den Leuten sehr zu schaffen. Und sie stellen sich die Frage, habe ich denn eigentlich alles falsch gemacht in der Weitergabe des Glaubens? Vor allem auch, wenn man dann solche Evangelien hört, wo bewusst gelebte Gottlosigkeit auch hinführen kann. Wir drohen jetzt nicht mehr wie früher gleich mit der Hölle, aber wenn jemand an Christus vorbeilebt, dann sind die materiellen Werte eben im Vordergrund. Da kann es rasch passieren, dass man so einen Lebensstil wie dieser reiche Prasser an den Tag legt. Quälende Fragen. Woran hat es denn gefehlt an meinem Vorbild? Oder was war denn los? Denn ich habe doch eigentlich nur das weitergegeben und getan, was ich von meinen Eltern auch empfangen habe. Und damals hat es ja auch funktioniert. Warum jetzt nicht mehr? Ich werde gleich auf diese Frage eingehen. Zuvor aber noch eine Umfrage unter Jugendlichen einer Stadt in Bayern, also nicht im Osten Deutschlands. Das habe ich auf YouTube gefunden. In einer Fußgängerzone wurden die gefragt: Kennst du Jesus? Ja. Kennst du Christus? Ja. In welcher Beziehung standen die beiden zueinander? Es waren Kumpel. Die waren in der gleichen Gang. Wie viele waren in der Gang von Jesus noch mit dabei? Wie heißen denn die? Goliath, Mohammed, Adam und Judas. Kein Witz, meine Sekretärin hat es eigens abgetippt. Ich hätte es fast vorspielen lassen wollen, aber wäre ein bisschen lang gewesen. Dann andere werden gefragt, in welchem Verhältnis standen denn Jesus und Christus zueinander? Die kennen sich gar nicht. Die kennen sich nicht? Nö. Wann wurde denn Jesus geboren? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Vor oder nach Christus? Nach Christus wurde Jesus geboren. Wie heißen die Eltern von Jesus? Maria Magdalena und Matthäus. Was feiern wir an Weihnachten? Wiedergeburt, Reinkarnation. Was feiern wir am Pfingsten? Kreuzigung. Könnt ihr mir sagen, wie das Kind von Maria und Josef hieß? Adam und Eva, keine Ahnung, lachen. Wie heißt das Kind von Maria und Josef? Keine Ahnung, völlig blank. Kannst du mir ungefähr sagen, wie weit es von Pontius zu Pilatus ist? 400 Kilometer ungefähr. Und wo liegt Pontius? Wahrscheinlich in Afrika, Madagaskar. Wenn man es zum ersten Mal hört, ich habe es ja auch bei Ihnen gesehen, muss man darüber lachen. Wenn man tiefer nachdenkt, ist es tief traurig. Was ist denn hier passiert? Vom Elternhaus aus und auch in der Schule. Die meisten von denen haben ja mehrere Jahre Religionsunterricht genossen. Und es wäre sicher sinnvoll, einmal, ich meine das jetzt ganz ohne jegliche Polemik, einen PISA-Test zu machen, wie es bei den anderen Schulfächern ist, im Hinblick auf Religion und Glaubenswissen, um dann würden so Ergebnisse herauskommen, der Frage nachzugehen, wie es zu so katastrophalen Ergebnissen kommen kann. Das heißt, die Leute, die sind meistens noch getauft, sind getaufte Heiden. Und deshalb greife ich jetzt nochmals die Frage auf, wie war denn das möglich, dass es so weit kommen konnte? Wie hat man das denn früher gemacht? Dazu greife ich auf das Buch von James Mellon, Die Wine Renovation, wenn Gott sein Haus saniert, zurück. Und er meint, dass die Kultur das damals erledigt hat und den Kirchenbesuch gestützt hat. Die Demografie war die Stütze unserer pastoralen Entwicklung durch hohe Geburtsraten und Zuzugsbewegungen. Wir mussten lediglich die Kirchen bauen und die Leute sind gekommen. Ich glaube nicht, dass wir vor 50 Jahren besonders gut darin waren, Jünger zu machen, aber das hat uns offensichtlich nicht geschadet. Solange wir unsere Kirchen einfach nur öffneten, gab es immer neu zugezogene und neue Babys. Solange wir tauften und in unseren Schulen lehrten, produzierten wir, in Anführungszeichen, gut praktizierende Katholiken. In gewisser Weise mussten wir uns nicht sonderlich bemühen, Jünger zu machen. Die Kultur erledigte das von selbst. Da ist sicher etwas Wahres dran. Und dann gibt er auch die Antwort, warum funktioniert das heute nicht mehr? Ich lese ihn einfach mal vor und erläutere es dann. In und nach den 60er Jahren mit ihren sexuellen Revolutionen, den Massenmedien, den neuen Medien, dem Postmodernismus, dem Materialismus, dem Relativismus, dem Individualismus, dem Hedonismus und anderen Ismen traten plötzlich und für alle klar ersichtlich die Mängel zutage. Der Mainstream ist heute eindeutig gegen uns. In den letzten 50 Jahren hat unsere Gesellschaft den schnellsten gesellschaftlichen Wandel der Menschheitsgeschichte durchgemacht. Wir haben mehrere Paradigmenwechsel durchlaufen und das stimmt auch sicher. Die sexuelle Revolution, natürlich hat man da auch vieles Verstaubte, was Gutes zur Seite geschoben und entfernt. Aber mittlerweile ist es doch offensichtlich, dass der pornografische Totalschaden mittlerweile eingetreten ist, wenn 16- bis 19-Jährige angeben, dass sie jede Woche einmal oder täglich, und zwar zu 70% Pornos, sich reinziehen. Kann man ja vorstellen, was das für eine Auswirkung dann auf die Gesellschaft hat, auf das Menschenbild, wie man die Menschen des anderen Geschlechtes betrachtet, nämlich nur unter diesem einen Aspekt. Ganz abgesehen von dem vielen Elend, dass das mit Abtreibung und anderen Dingen und zerbrochenen Seelen nach sich zieht. Dann hat er den Postmodernismus genannt, das heißt die Vielfalt gleichberechtigt nebeneinander stehender Perspektiven. Stehen alle nebeneinander, du kannst halt aussuchen, was richtig ist. Der Relativismus. Als Benedikt zum Papst gewählt worden ist, hat er in der Messe zuvor 2005 gesagt, es entsteht eine Diktatur des Relativismus, der nichts mehr als endgültig anerkennt und als letztes Maßstab nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt. Also nicht nur so, dass die, wenn alles relativ ist und nichts mehr von besonderem Wert ist, dass die das dann einfach so akzeptieren, wenn wir zum Beispiel Glaubende sind, das ist eine Diktatur. Die beginnen uns, ihre Meinung aufzudrücken und die akzeptieren es nicht mehr, wenn jemand anders denkt, wenn jemand nicht relativistisch unterwegs ist. Nur noch das eigene Ich und seine Gelüste lässt man gelten. Individualismus nennt man das. Jedem das Seine, mir das Meiste, Brot für die Welt, Fleisch für mich. Sie kennen ja diese Sprüche, unter dem Strich zähle ich. Und das kann man dann wunderbar unter Selbstverwirklichung kaschieren. Ein Individualismus, der eigentlich nichts anderes ist als Egoismus. Geld, Wohlstand, Reichtum sind für viele Menschen die allerobersten Ziele, Materialismus. Unser Heimatdichter, wo ich herkomme, hat einmal geschrieben, der Honig im Maul macht's Völkle gleich faul. Also wenn der Honig im Mund ist, wenn der Reichtum da ist, dann werden die Menschen träge, auch in Bezug auf den Glauben. Und kein anderer Evangelist als Lukas warnt so sehr vor den Folgen des Reichtums. Gerade auch in dieser Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Prasser. Natürlich dann auch die Massenmedien, die auch ihren Einfluss haben. Wir amüsieren uns zu Tode. Ich denke an ein Interview, das Helmut Schmidt vor 20 Jahren in Hör zugegeben hat, der frühere Bundeskanzler, und hat da mit Reinhard Abend, dem Chefredakteur des ZDF, gesprochen. Ich weiß nicht, wie viel ich Morde, Leichen, Brände, Katastrophen gestern Abend beim Durchseppen durchs Programm gesehen habe. Und wenn dann noch jetzt die digitalen Medien dazukommen, das war im Jahr 2000, wird das noch 10-mal mehr. Ja, aber wir haben doch einen großen Bildungsauftrag vermittelt, doch auch Gutes, hat dann der Chefredakteur da eingeworfen. Und Helmut Schmidt hat dann vernichtend das Urteil gefällt. Im Wesentlichen verderbte die Jugend durch Gewalt und Sex. Und natürlich ist die Machart der Medien das Entscheidende. Das heißt, der Reiz des ständig Neuen. Im Fernsehen ist kaum eine Einstellung länger als 7 Sekunden auf ein Bild gerichtet, das wechselt ständig. Und deshalb hat auch Josef Ratzinger gesagt, die Menschen heute haben unendliche Möglichkeiten, sich abzulenken. Und sie halten die Stille nicht mehr aus, aber die ist Voraussetzung für die Begegnung mit Gott und dem Nächsten. Also das ist so die Situation, die sich dann eingestellt hat und die hat dazu geführt, dass Konsumchristen der zweiten oder dritten Generation schon herangezüchtet worden sind. Das heißt, die Leute sind wählerisch geworden, sie suchen sich genau das aus, was ihnen passt, die Fete der Erstkommunion etwa, und das andere lassen sie links liegen. Und diese Konsumhaltung, die sie übernommen haben, ist sehr schwer zu durchbrechen. Papst Franziskus selbst hat geschrieben in Evangelii Gaudium, es geht um den Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung. Wir dürfen die Dinge nicht so belassen, wie sie jetzt sind. Reine Verwaltungsarbeit nützt uns gar nichts. Versetzen wir alle Regionen der Erde in einen Zustand permanenten Mission. Und ausdrücklich spricht er jetzt von Seelsorge. Die Seelsorge, Kapitel 33, unter missionarischem Gesichtspunkt verlangt, das bequeme pastorale Kriterium, das es wurde immer so gemacht, aufzugeben. Ich lade alle ein, wagemutig und kreativ zu sein in dieser Aufgabe, die Zeit, die Strukturen, die Ziele, den Stil und die Evangelisierungsmethoden der eigenen Gemeinde zu überdenken. Ich wünsche mir eine neue Etappe der Evangelisierung. Und er spricht immer wieder dann auch im Brief an die deutsche Kirche von einer pastoralen Umkehr. Wir müssen die Dinge ganz anders aufsetzen und aufgleisen. Und während ich früher, sage ich jetzt auch ganz offen, jede Taufe mit größter Freude gespendet habe, weil es einfach ein schönes Sakrament ist, ein sichtbares auch, die Salbung mit Chrisam, tue ich das in den letzten Jahren mit immer größerem Bedenken, weil es mir genauso geht wie meinen Mitbrüdern auch. Taufe ist die Aufnahme in die Kirche, soll das Glaubensleben losgehen, aber man sieht sie nicht mehr wieder bis zur Erstkommunion dann. An diesem System müssen wir unbedingt etwas ändern.